Wie verbindlich ist die Bibel? Was heißt denn Bibel? Was heißt Bibel? Buch. Jawohl. Woher kommt es? Schön Fremdwort. Bibel. Biblos, was ist das? Das ist eine Stadt im alten Mesopotamien. Dort wurde zum ersten Mal Papyrusfunde gemacht, also Aufgeschriebenes, und von dort leitet sich das ab. Bibel, Biblos, Buch. Das stimmt eigentlich gar nicht. Die Bibel ist kein Buch. Was ist die Bibel? Heilige Schrift, jawohl, aber dort kam schon das andere Stichwort, das ist Bücher. Das ist eine ganze Bibliothek, die Bibel. Das sind, wie viele Bücher sind das, die da zusammengefasst sind? 66. Im Alten Testament wie viel? 39. Dann fehlen noch im Neuen Testament. Rechnen, Kopfrechnen, 27. Also eine ganze Bücherei, 66 Bücher, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Ganz verschiedene Bücher, zählen wir mal auf. Was gibt's da für Bücher in der Bibel? Geschichtsbücher, was gehört da dazu? Was sind Geschichtsbücher zum Beispiel? Mose, Josua und Richter. Halt, Ruth. Fast ein Liebesroman, Liebesgeschichte. Das gibt's auch. Zwei von Samuel, zwei der Könige, Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Das sind alles geschichtliche Bücher, die berichten. Gibt's das im Neuen Testament auch? Die Apostelgeschichte. Ich würde auch unter die geschichtlichen Bücher im Neuen Testament zum Beispiel den Lukas rechnen. Warum gerade den Lukas? Weil Lukas war nicht selber Jünger Jesus, sondern er hat alles mit Fleiß erforscht und, soweit es ihm möglich war, genau aufgeschrieben. Wer ist denn sein Hauptzeuge, von dem er es erforscht hat? Maria hat er zum Beispiel befragt, ist der Einzige, der so weit zurückgeht. Deshalb hat er als Einziger die Geburtsgeschichte. Und er hat besonders den Paulus war kein Jünger, den Petrus befragt. Das ist sein Hauptzeuge. Was gibt es noch für Bücher in der Bibel, außer den geschichtlichen? Prophetische Bücher. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, dann Hosea. Sagen wir es zusammen, das haben wir alle gelernt. Joel, Amos, Obadja, Jonas, Fehl. Micha, welchem Nahum folget, Habakuk, Zephania, nebst Haggai, Zacharia und zuletzt Malachia. Im Neuen Testament ein prophetisches Buch, das Buch der Offenbarung. Das sind also die zwei großen Blöcke in der Bücherei. Geschichtliche Bücher, man könnte sagen, auch geschichtliche Bücher, die prophetischen, nur sie beschreiben kommende Geschichte. Vieles, was in den prophetischen Büchern des Alten Testaments steht, ist längst Geschichte geworden. Dann gibt's noch andere Bücher. Was zum Beispiel? Gebetsbücher. Liederbücher, das würde ich in eins setzen. Die Psalmen sind ein Lieder- und Gebetsbuch. Die Psalmen wurden gesungen. enthalten aber viele Gebete. Wie viele Psalmen gibt es denn? 150. Und welches ist der längste? Und wie viele Verse hat er? 176. Also so Dinge, dass man es ein bisschen im Kopf hat, was in einer Bücherei alles drin ist. Was gibt's noch für Bücher? Lehrbücher. Lehrbriefe. Es sind Bücher, aber sind eigentlich Briefe. Wie viel gibt's da? Zählen wir sie einfach auf. An die Römer, 2 Korinther, Galater und Epheser, die Philipper und Kolosser, beide Thessalonicher. An Timotheus, das sind 2. Wie geht's weiter? An Timotheus und Titus. Philemon, Petrus 2, 3 Johannes, Jakobs. Also sind's 15-zählig. Endlich schließt, das haben wir schon, die Offenbarung. Die Briefe. Geschrieben hauptsächlich von wem? Vom Apostel Paulus, 13 Briefe von ihm, dann die Petrus, die Johannesbriefe, der Hebräerbrief, der Jakobusbrief, der Judasbrief. Jetzt fehlt uns eigentlich noch eins, was gibt es noch für Bücher? Die Evangelien. Das ist eine ganz besondere Gattung. Das gibt es sonst nicht mehr. Die Evangelien sind zum Teil geschichtliche Bücher, aber nicht in dem Sinn, dass sie alles fortlaufend berichten wollen. Sie sind keine Biografien, nicht einmal eine Lebensgeschichte Jesu. Sie sind eigentlich die Leidensgeschichte Jesu mit ausführlicher Einleitung. Die Leidensgeschichte nimmt den breitesten Raum ein. Evangelien, was heißt das Wort Evangelium? Frohe Botschaft, frohe Nachricht. Das heißt, das sind Bekenntnisbücher. Aber die aus dem Geschichtlichen, aus dem, was geschehen ist, schöpfen, das erzählen, aber immer wieder zugleich deuten, was da geschieht. Die Bibel ist das meistgedruckte Buch auf der Erde, das weitverbreiteste. Jetzt wissen wir, was ist die Bibel? Wie ist denn die Bibel entstanden? Wie ist die überliefert? Wann wurden denn die ersten Schriften der Bibel geschrieben? 70 nach Christus. 60, das wäre ein bisschen spät, dann wäre das ganze Alte Testament nicht da. Der Mose. Die ganze Bibel meinen wir, das Neue Testament, so 60 nach Christus wahrscheinlich, ja, das erste. Der Mose, wann hat er gelebt? Wann hat der Mose gelebt? So 1400 vor Christus, wir wissen es nicht ganz genau, aber das sind ja noch andere Geschichten drin. Die Bücher Mose beginnen ja mit 1. Mose 1 und da kommt die Schöpfungsgeschichte. Wer hat denn die aber aufgeschrieben so? Schon der Mose, aber ist er der Erste gewesen? Der Abraham, aber da waren noch viele vor ihm. Wer war denn der Erste? Der Adam. Der Adam und die Eva. Wir unterscheiden einige Zeiträume der Überlieferung der Entstehung der Bibel. Der erste Zeitraum ist tatsächlich von Abraham, von Adam bis Mose. Das ist das ganze erste Buch Mose, wo die sogenannten ersten Kapitel, das ist die Urgeschichte. Wie Gott die Welt erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat, der Sündenfall, der Turmbau zu Babel, die Sintflut, Gottes Neubeginn, dann schließlich mit Abraham, dann die Abrahamsfamilie, Isaak, Jakob, die Josefsgeschichte. Das ist der erste Teil der Bibel. Die Leute, auch die Theologen weithin, die glauben nicht, dass das tatsächlich von denen stammt, sondern ich sage, es ist irgendwann später mal aufgeschrieben, unsere Kinder lernen, da ärgere ich mich immer furchtbar in der Schule. Der Schöpfungsbericht sei entstanden an den Wassern Babels und so, als die Juden trauerten und dann hätten sie zurückgedacht und sich das so vorgestellt. Und andere sagen, es ist noch viel später entstanden, nach den alten Schöpfungsmythen der Babylonier und der Ägypter und was es alles für uns in dieser Richtung gibt. Ich würde ganz einfach von dem ausgehen. Es ist zunächst einmal so, dass diese ganzen Geschichten überliefert wurden. Ich mache mal aufmerksam, schlag mal auf, 1. Mose 5, Vers 1, nur den ersten Vers. Da steht ein Sätzchen, jetzt ist die ganze Urgeschichte zunächst einmal bis zu Kains Brudermord und seinen Nachkommen abgeschlossen. Und dann heißt es, dies ist das Buch von Adams Geschlecht. So übersetzt Luther. Im Hebräischen steht hier, ich nenne mal das Wort, das im Hebräischen steht, dies sind die Toledots Adams. Toledot, wenn man nachschaut, was heißt dieses hebräische Wort, heißt ganz wörtlich übersetzt, das sind die Überlieferungen, also nicht nur Geschlecht, nicht nur wer hinter wem kommt, das sind die Überlieferungen Adams. Das gleiche Sätzchen kommt wieder in Kapitel 10, Vers 1. Jetzt ist die ganze Sintflutgeschichte zu Ende, also das Noah-Zeitalter. Dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs. Dies sind die Toledots, die Überlieferungen der Söhne Noahs. Dann kommen die Völkertafel und dann kommt der Turmbau zu Babel. Und als der abgeschlossen ist, Kapitel 11, Vers 10, dies ist das Geschlecht Sems. Die sind die Toledots, die Überlieferungen des Sem. Und dann kommt das gleiche Wort wieder nach der Abrahamsgeschichte, als die abgeschlossen ist, 1. Mose 25, Vers 12. Dies ist das Geschlecht Ismaels. Dies sind die Toledots, die Überlieferungen des Ismael. Da ist es also jeweils mit einem Abschlusssatz gesammelt. Wir können das unterscheiden, die Urgeschichte. Der erste Teil, die Schöpfungsgeschichte, bis die Familie Adams, da war Kains Brudermord, da gibt es einen ersten Einschnitt, das ist die Überlieferung des Adam. Dann gibt es die Überlieferung des Noah. Dann gibt es nach dem Turmbau die Überlieferung des Sem. Dann gibt es die Überlieferung des Abraham. Das heißt, es wurde das, was hier steht, von Mose später gesammelt und aufgeschrieben. Wir wissen nicht, wie diese Überlieferung war. Ob der Adam das mündlich nur überliefert hat oder ob er schon in irgendeiner Weise aufgeschrieben hat. Wir wissen, dass es die ersten Schriften, die ersten Aufzeichnungen, wie wurden denn die gemacht? Bitte?
Meißel und Hammer.
Mit Meißel und Hammer in Stein gehauen. Wir finden uralte Zeugen in Ägypten, im Kanaanland, in Babylonien, wo schon ganz früh aufgeschrieben wurde. Zum Beispiel die Geschichte der babylonischen Herrscher auf riesigen Steinsäulen, da ist das alles eingemeißelt. Die ägyptischen Hieroglyphen, dort wurde ziemlich bald das Pergament, das Papyrus verwandt. Da wurde das eingeritzt und dann mit Farbe ausgestrichen. Manche sagen, so könnte das auch gewesen sein, zum Beispiel bei Adam, dass er bereits vielleicht das einfachste Material auf Tontafeln, dünne Tontafeln, die man aus Lehm geformt hat und in den Lehm die Schriften eingeritzt und dann das gebrannt. Wir finden unzählige bei den Ausgrabungen im Kanaanland, in Ägypten, im alten Mesopotamien finden wir unzählige Scherben, die mit solchen Schriftzeichen beschrieben sind. Ich würde also durchaus von dem einfachsten Fall ausgehen, dass bereits schriftliche Überlieferungen von Adam an vorliegen, die Mose gesammelt und aufgeschrieben hat. Es spricht absolut nichts dagegen, dass man hier riesige Theorien aufbaut und sagt, so war es nicht. Wir können es so nehmen, wie es da steht, bis hin zu dem, dass wir sogar in der Bibel Stücke haben, zumindest ein Stück, das von Gott selber geschrieben wurde. Das sind die 10 Gebote. Wo stehen denn die? Das kann man sich ganz leicht merken. 2. Mose 20 und dann noch einmal 5. Mose 5. Wir schlagen das mal auf, 2. Mose 24, Vers 12. Und der Herr, das stimmt gar nicht. Ja, stimmt ja. 2. Mose 24, Vers 12. Der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleib daselbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie, das heißt das Volk Israel, zu unterweisen. Noch einmal 2. Mose 31, Vers 18. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Und noch einmal 2. Mose 32, Vers 16. Mose wandte sich und stieg vom Berge, heißt in 15, und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten, da wird es ausdrücklich genannt, und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben. Das biblische Zeugnis ist eindeutig. Es besteht kein Grund, dem zu misstrauen. Gott hatte selber diese Tafeln der Gebote des Gesetzes mit seinem Finger beschrieben. Wo blieben denn diese Tafeln? Die ersten hat Mose kaputt gemacht, zerschlagen im Zorn. Aber Gott hat ihm sie noch einmal gegeben. Und wo waren die? In der Bundeslade. Die lagen in der Bundeslade. Schrift ist ja schon lange bekannt, gerade in den alten Kulturländern, in Mesopotamien, in Ägypten, in Babylonien. Die Kenner sagen, ich habe da immer wieder in Israeland, in Jerusalem, mit jüdischen Gelehrten drüber gesprochen, sie verstehen das eigentlich nicht, was wir hier für eine Bibelkritik treiben. Für sie ist die Bibel das bestüberlieferte Buch überhaupt und verdient vollstes Vertrauen. Für die jüdischen Schreiber, wir haben ja keine Urschrift der biblischen Bücher, von keinem einzigen. Wir haben Funde aus ganz alter Zeit, aber die Urschrift eines Buches ist uns nicht erhalten. Aber für die jüdischen Schreiber, die diese Schriften abgeschrieben haben und somit weitergegeben haben, galten ganz strenge Regeln. Die erste Regel war, es durften an einem Tag nicht mehr als 3 Seiten geschrieben werden. Jede Seite, das sieht man an den alten Handschriften, da waren die Zeilen, die auf einer Seite sind, genau durchgezählt. Er konnte also genau vergleichen, habe ich so viele Zeilen auf dieser Seite? Und es waren sogar die Buchstaben durchgezählt. Man konnte also genau kontrollieren, ist die Überlieferung, ist sie wörtlich genau? Wenn ein Schreiber einen einzigen Fehler gemacht hat, musste die ganze Abschrift weggetan werden. Einen einzigen Fehler. Im Übrigen haben die Juden, und das gilt bis heute, biblische Bücher, wenn sie zerlesen oder kaputt gingen oder ein Fehler drin war, nicht einfach vernichtet. Was haben die mit dem gemacht? Beerdigt, begraben. Eine ganz große Hochachtung vor dem Wort Gottes. So genau wurde das also überliefert. Das Neue Testament, wir schätzen heute 60 nach Christus, wahrscheinlich schon früher die Briefe des Paulus, das sind die ältesten Dokumente, aber dass das Markus-Evangelium so um 60 nach Christus entstanden ist und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, so zwischen 90 und 100 nach Christus. Zunächst eine breite, mündliche Überlieferung. Es wurde berichtet, es wurde erzählt, aber bald schriftlich gefasst lag das vor. Wir kommen mit den handschriftlichen Funden bis auf wenige Jahre an diese Urschriften heran. Im Überlieferungsstrom des Neuen Testaments, auf das will ich mich jetzt geschwind konzentrieren, da gibt es circa 20.000 Varianten. Also da steht einmal statt du, sie oder was weiß ich, also 20.000 verschiedene Varianten, wenn man das alle Handschriften sammelt und vergleicht. Einer aus unserem Land, aus Württemberg, der hat praktisch sein Leben dem gewidmet. Johann Albrecht Bengel in Denkendorf, nicht weit von hier. Über 30 Jahre hat er alle erreichbaren Handschriften durchgesehen und alle Lesarten miteinander verglichen und kommt dann zum Ergebnis, keine einzige dieser Varianten, die überliefert sind, ist von entscheidender Bedeutung und entstellt den Text. Ist wichtig, dass wir das wissen. Das biblische Wort ist nach seinem Zeugnis und nach dem einhelligen Zeugnis vieler, vieler, die sich damit beschäftigt haben, zuverlässig überliefert. Nicht irgendwie verfälscht worden im Lauf der Geschichte. Darauf können wir uns gründen, darauf bauen. Was wir als Bibel haben, ist tatsächlich das, was überliefert worden ist, was auch am Anfang da war. Es gibt einige schwierige Stellen. Ich möchte nur eine einzige nennen. Wir können heute nicht mehr aufhellen und müssen das einfach so stehen lassen, dass in den ältesten Handschriften einhellig das Markus-Evangelium, wir schlagen es einmal auf, Kapitel 16, mit dem 8. Vers endet. Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, den Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagte niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Jetzt kommt ab Vers 9 ein neuer Ansatz. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, das ist erst später, ganz eindeutig in den späteren Handschriften, tritt das zum Markus-Evangelium dazu. Warum der Markus so aufgehört hat, das wissen wir nicht. Und woher der Markus Schluss stammt, diese Verse 9 bis 20, wissen wir auch nicht. Das spielt aber im Ganzen keine entscheidende Rolle, weil die anderen drei Evangelien eindeutig, ja die Auferstehung Jesu und das Zeugnis der Frauen und was sonst berichtet wird, dazu berichten. Wahrscheinlich hat deshalb jemand an den Markus, damit der vollständig ist, diesen Bericht noch mit hineingenommen. Aber das stört uns nicht weiter. Wenn es nur das Markus-Evangelium gäbe, dann müssten wir hier also sehr kritisch zuschauen und sagen, was ist da jetzt mit dem, dass das später angefügt wurde. Ich möchte darauf aufmerksam machen, es gibt auch, wir wollen so ehrlich sein, in der Überlieferung der biblischen Bücher einige Stellen, die können wir nicht mehr aufhellen. Wie das geschehen ist damals in den USA. Aber es sind so wenige und es gibt so viele andere Zeugen, die das Gleiche bezeugen, dass man sagen kann, das kann keinen Zweifel begründen. Nun gibt es natürlich sehr viel mehr Bücher, gerade im neuen testamentlichen Umkreis, als jetzt in unserer Bibel stehen. Was gibt es noch? Wer weiß etwas? Bitte? Ein Thomas-Evangelium gibt es zum Beispiel. Das besteht weithin aus einzelnen Sprüchen, die Jesus gesagt hat. Viele finden sich auch in den anderen Evangelien. Und einige ganz kurze Berichte noch. Dann gibt es noch etwas, nämlich, lassen wir mal die Apokryphen weg. Ein Petrus-Evangelium gibt es auch. Da sind nun mehrere Wundergeschichten noch drin. Es gibt einige andere Bücher. Es gibt auch noch andere Briefe, aber die stehen nicht im Neuen Testament. Das, was im Neuen Testament, was jetzt in der ganzen Bibel steht, alt- und neutestamentlich, nennen wir den biblischen Kanon, das Festgelegte. Für dieses, was als verbindliche heilige Schrift gilt, galt, das haben die Kirchenväter entschieden, letztlich der letzte Termin, wo das festgelegt wurde, war 393 nach Christus auf einer Synode in Hippo. Aber schon ab 200 nach Christus stand dieser Kanon fest und wurde so zitiert, diese 27 Bücher. Das erste Kriterium für diese Entscheidung war, es musste von Augen und Ohren Zeugen Jesus stammen. Bei uns gibt es ja in der biblischen Theologie, in der Kritik oft diese Aussage, ja, das stammt gar nicht von dem oder dem. Das war damals das entscheidende Kriterium. Matthäus als Augen- und Ohrenzeuge, Markus und Lukas Berichterstatter durch den Augen- und Ohrenzeugen Petrus und der Jünger Johannes. Die Briefe des Paulus als dem nachberufenen Apostel. Die biblischen neutestamentlichen Schriften sind apostolische Schriften. Von den Jüngern Jesu geschrieben. Eine einzige fällt raus. Welche? Da wissen wir den Verfasser nicht. Der Hebräerbrief. Warum steht denn der da, wenn das das entscheidende Kriterium war? Der Hebräerbrief, wer ihn aufmerksam liest, merkt, dass über 50% allein der Wortbestandteile des Hebräerbriefs sind alttestamentliche Zitate. Deshalb wurde er aufgenommen. Die Evangelien, wir haben schon gesagt, sind keine Biografien. Wir wissen ja eigentlich von Jesus nichts. Wie groß er war, was er für eine Haarfarbe hatte, für eine Augenfarbe. Wir wissen von Jesus eigentlich von seiner Person her überhaupt nichts. Außer wir hören Stille Nacht, blond, wie heißt er? Holder Knabe im lockigen Haar. Aber nicht unbedingt biblisch. Wir wissen so von Jesus vom Äußeren. Doch eine Einzelheit wissen wir über seine Kleidung. Die wird von allen berichtet. Seinen Rock aus einem Stück gewoben. Das wird berichtet. Ja, sie wollten ihn nicht teilen. Der war sehr gut und sie wollten, das war so ein gutes Stück, dass sie ihn nicht zerschneiden wollten, dass jeder ein Viertel kriegt davon. Also das wissen wir als Einzelheit von ihm. Ich denke, Jesus hat sich nach dem Gesetz gehalten. Da haben sie nie Anstoß genommen. Dann könnten wir mit höchster Wahrscheinlichkeit vermuten, dass Jesus wie ein frommer Jude ausgesehen hat. Wie hat ein frommer Jude ausgesehen? Also der lockige Haar kommt doch. Die Schläfen locken. Auf jeden Fall sehen wir beide mehr wie Jesus aus, denn er hatte sicher einen Vollbart. Denn im Gesetz steht, du sollst dir dein Haar nicht rundherum abschneiden. Also der Schnauzer zählt nicht. Rundherum. Also wir können schwer vermuten, dass Jesus einen Bart getragen hat. Aber das sind ja Nebensächlichkeiten. Diese vier Evangelien, das Markus-Evangelium ist für wen geschrieben? Ist ja auch wichtig. Für wen haben die Einzelnen ihre Evangelien geschrieben? Bitte? Das Markus-Evangelium, sagen wir ganz allgemein, für Heidenchristen. Ja. Vielleicht in der römischen Gemeinde zuerst verbreitet. Das merken wir daran, Markus übersetzt in der Regel die hebräischen Begriffe. Das heißt, es ist an Leute geschrieben, die nicht hebräisch konnten. Ist also das Evangelium an die Heidenchristen. Matthäus ist geschrieben für Judenchristen. Das Lukas-Evangelium, bitte, für Griechisch sprechende hauptsächlich und er erhebt den Anspruch, ich habe sogar die zeitliche Reihenfolge erforscht, wie es hintereinander kommt. Er erhebt also den Anspruch, auch historischer Abfolge. Wenn wir fragen, was kommt, wie ist es eingeordnet, müssen wir zuerst im Lukas-Evangelium schauen. Unter Johannes? Für Christen? Ja, ich würde sagen, es ist ein Ergänzungsevangelium. Im Johannes-Evangelium kommen viele Berichte, die in den anderen nicht kommen. Johannes hat es ergänzt, was die anderen noch nicht gesagt haben, berichtet haben, was er aber dachte, ist ganz wichtig, dass das weitergeht in der christlichen Gemeinde. Die Briefe des Apostels Paulus, die dann kommen, wo hat denn Paulus sein Evangelium her? Der war ja zunächst ein Christen, Hasser und Verfolger. Galater 1, Vers 11 und 12. Da sagt der Paulus von sich, denn Galater 1, 11 und 12, denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Er war ja nach seiner Bekehrung, nach seiner Berufung zunächst 3 Jahre lang in Arabien. Und in dieser Einsamkeit und Stille, vergleichbar mit dem, was Johannes im Buch der Offenbarung erlebt hat, hat Johannes von Jesus selber Unterricht gehabt. Paulus natürlich, ja. Er sagt dann später: Ich ging nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren. Danach, 3 Jahre später, so heißt in Vers 18, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Das heißt, das, was er verkündigt hat, er hat es dann 15 Tage lang mit dem, was Petrus wusste, verglichen. Und sie haben ihn anerkannt. Jawohl, das ist das Evangelium. Das ist die Grundlage für das, was Paulus schreibt und sagt. Nun gibt es eine Lehre, die sagt, die Bibel ist inspiriert. Was heißt denn das? Eingegeben. Eingehaucht eigentlich. Wollen wir uns mal damit beschäftigen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Was heißt das, die Bibel ist inspiriert? 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es: Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Jetzt geht es uns um dieses Wörtlein eingegeben. Das heißt griechisch Theopneustos. Auf Deutsch Theo heißt Gott, Theos, Pneustos, von Gottes Geist eingehaucht. Das ist eigentlich der gleiche Vorgang wie 1. Mose 2, Vers 7. Was steht dort? Gott bildete den Adam aus dem Erdenkloß und dann, und er blies ihm den Geist ein. So war der ein lebendiges Wesen. Das Gleiche, was bei der Schöpfung geschehen ist, geschieht bei dem, als Gott sein Wort weitergibt. Theopneustos, er haucht den Geist ein. 1. Mose 2, Vers 7. Und das ist nütze jetzt zur Lehre. Lehre, das heißt eigentlich, wenn wir so sagen, Grundlinien ziehen. Das ist Lehre. Dann es ist nütze zur Zurechtweisung. Eigentlich wörtlich zur Überführung, zur Aufdeckung. Das heißt, es spricht den Menschen ganz direkt in seinem Innersten an und macht ihm bewusst, wer er ist und wie er ist. Ohne das Wort Gottes kann kein Mensch erkennen, dass er ein Sünder ist. Es geht nicht. Natürlich, natürlich.
Also wenn man da den ganzen Text, die haben abgeschrieben, wenn man da Jesus Christus einsetzt, dann ist einigermaßen gestimmt, aber das, was der behauptet, dass er macht, das stimmt nicht.
Ja. Also halten wir zunächst mal fest, Theopneustos, dass Gottes Geist, Gottes Wort Menschen gibt, hat vier Absichten. Erstens, es werden Grundlinien gezogen. Zweitens, der Mensch wird überführt, wer er ist und wie er ist. Der normale Mensch, wie sagt er von sich? Ah gut, sagt er nicht, es wäre schon ein bisschen... Ich bin schon recht. Seine Macker und Fehler hat jeder, aber im Kern bin ich doch ein guter Kerl. Tue recht und scheue niemand. Erst wer sich vom Geist Gottes, der im Wort Gottes redet, wer sich da anreden lässt, und da wird es aufgedeckt. Ich, verlorener Sünder. Das kann nur der Geist Gottes aufdecken. Wir werden nächsten Dienstag darüber reden, die Fülle des Geistes, was das heißt. Der Geist Gottes deckt unsere Verlorenheit auf. Das kann man nur unter dem biblischen Wort erkennen. Das Dritte, zur Besserung. Eigentlich wörtlich, gerade machen, wiederherstellen, aufstellen. Das tut das Wort Gottes. Zurechtweisen. Ja. Also das sind jetzt drei wichtige Schritte. Es werden Grundlinien gezogen. Ich erkenne mich als Sünder. Das Wort Gottes redet in mein Leben hinein, indem es mich wiederherstellt, gerade macht, Vergebung der Sünde zuspricht. Und das Vierte, Erziehung in der Gerechtigkeit. Eigentlich wörtlich Prägung von Kind auf. Dass das eingeprägt wird in unser Leben, wie es ist und was es heißt, als Christ zu leben. Wir nehmen eine zweite Stelle, 2. Petrus 1, 16. Da sagt der Petrus ausdrücklich, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Also nicht Fabeln, das sind nicht irgendwelche erdachten Vorstellungen, ausgeklügelt, das heißt in ein Schema gebracht, in Logik gebracht. Das merken wir, das biblische Wort geht in unserer Logik nicht auf. Es geht nicht auf. Ich nenne mal einfach so einen Punkt, wo wir mit unserer menschlichen Logik nicht weiterkommen. Das ist zum Beispiel, dass die Bibel bezeugt, dass Gott Menschen erwählt. Und unsere Logik heißt ja an die dir nicht erwählt. Fragen wir sofort weiter. Wir können das mit unserer menschlichen Logik nicht erklären, wenn der Apostel Paulus schreibt, er hat die einen Gefäße gemacht zur Ehre, die anderen zur Unehre. Es geht in unserer Logik nicht auf. Ich bin froh drüber, denn da zeigt sich, das ist nicht ausgeklügelt. Ihr könnt in keiner anderen Schrift, sogenannten religiösen Schrift, heiligen Schrift, ob das nun der Koran ist oder die Vedas in Indien oder was es ist, das geht immer auf. Die haben immer auf alles eine einigermaßen logische Antwort. Da bleibt eigentlich keine Frage unbeantwortet. Wir Christen wissen, in der Bibel bleiben viele Fragen, die uns auch interessieren würden, unbeantwortet. Es geht nicht in unserer Logik auf. Und das ist das sichere Anzeichen für mich, das gewisse Anzeichen. Hier redet einer, der weit über unser Denken hinausgeht. Weit über unser Denken hinausgeht. Es geht nicht in unserem Denken auf, ist nicht ausgeklügelt, in unsere Logik eingepasst. Gott muss einen riesigen Versuch machen. Er muss uns, die wir in unserem Denken so beschränkt sind, er muss uns in seiner Allmacht erreichen, so dass wir es verstehen. Und ist nicht einfach. Ich war als Student, war ich einige Mal in Hamburg bei der Vorlesung von dem Professor von Weizsäcker, der Bruder vom früheren Bundespräsidenten. Der ist Philosoph und Physiker. Und er hat da eine große philosophische Vorlesung gehalten. Ich saß in seiner Stunde drin und habe ihm zugehört und habe am Schluss nicht gewusst, was er gesagt hat. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, das kann's nicht geben. Bin wieder hingegangen. Der Mann mit ganz großer Rednergabe, Feuer und Überzeugung. Ich habe nichts verstanden. Dann habe ich es aufgegeben. Ich habe dann später einige Kommilitonen gefragt, die länger hingegangen sind. Und die haben gesagt, der redet so gut, aber verstanden haben wir wenig. Wenn meine Kinder gerade einen Versuch machen, mir zu erklären, wie man E-Mails übers Internet abschickt, höre ich fasziniert zu. Aber ich bin nicht fähig, etwas zu begreifen. Ich begreife das nicht. Ich schreibe lieber meine Briefe von Hand, stecke sie in den Umschlag und schicke sie hin oder greife zum Telefonhörer. Aber ich kann mit dem, man kann mir das nicht verständlich machen. Es war schon in der Schule so, in Physik, mein Lehrer, der war sehr freundlich, aber schließlich resigniert. Er hat mich ein Jahr lang immer wieder vorgerufen an die Tafel, weil er gedacht hat, irgendwann begreift es der Kerle. Und hat mir immer wieder gesagt, das ist, glaube ich, die Anfangsgründe der Physik. Herr Grimmer, erklären Sie mal die Lochkamera. Das ist so ein einfaches Gebilde, da schaut man rein und dann steht es auf dem Kopf. Ich habe das nie fertig gemacht, nie. Ich habe auch im Abitur dann in Physik 6 geschrieben. Ungenügend. Es war mir nicht möglich, das zu begreifen. Gott mit seiner Allmacht will hineinreden in unser Beschränktes. Es ist ein riesiges Wunder, wie er uns erreicht und dass er uns erreicht. Das tut er so, dass Jesus Mensch wird. Und die Sprache spricht, die Menschen verstehen. Es ist wunderbar, einfacher kann man es nicht sagen, als Jesus es sagt. Seine Gleichnisse, seine Beispielgeschichten, die verstehen wir unmittelbar. Unmittelbar. Gott will uns seine Liebe verdeutlichen. Dass sein Herz blutet um uns, dass er mit allem Einsatz uns sucht. Und Jesus erzählt deshalb das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das begreift jeder, unmittelbar. Weil man sich sofort ärgert, wenn Jesus dann erzählt und sagt, der Sohn, der dem Vater da alles abgeluchst hat, ihn für tot erklärt hat, abgehauen ist, alles durchgebracht hat und jetzt kommt er heim. Jetzt wird jeder normale Mensch sagen, an dem gehört kräftig alles. Das verletzt alle unsere Maßstäbe unseres gerechten Empfindens. Wenn das heißt, der Vater sah ihn schon von Ferne, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihm die besten Kleider, der Sohnesring und machte ein Fest. Also, ich denke da immer, der zweite Sohn hat recht. Er sagt, Vater, du, ist unmöglich. Ist unmöglich, was du da gemacht hast. So unmöglich ist das, was Gott für uns empfindet und tut. Da macht er sich uns verständlich. Da macht er sich uns verständlich. Was wir selber, sagt der Petrus, gesehen haben. Jetzt schlagen wir dazu auf, 1. Johannes 1. Jetzt, Johannes, was von Anfang an war, was wir, jetzt kommt es ganz dicht, was wir gehört haben. Was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, wir haben gesehen, bezeugen, verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Nochmal, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Sie legen höchsten Wert darauf, dass es nicht irgendwie etwas Zusammenfabuliertes, Erdachtes ist, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betrachtet haben, wörtlich steht hier eigentlich, angestaunt haben. Als die Jünger da mit Jesus vorm Lazarusgrab stehen, da kann man nicht nur sehen, sondern da heißt es, und die Menge entsetzte sich samt den Jüngern. Samt den Jüngern, was da geschehen ist. Was wir angestaunt haben, bis hin zu dem, was wir betastet haben. Den wirklichen Jesus. Das sagen wir euch. Und jetzt kehren wir noch einmal zurück zum Petrus, 2. Petrus 1, Vers 20 und 21, wenn er sagt, das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern, und jetzt kommt's, getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das nennen wir Inspiration. Von Gott eingehaucht, getrieben vom Heiligen Geist, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Dieses getrieben heißt ganz wörtlich in Bewegung gesetzt von Gott her. Inspiration heißt also nicht, ich sage es mal noch einmal in diesem vereinfachenden Sinn, dass da der Apostel Paulus in einem Haus saß, am Küchentisch, und dann plötzlich ist er weggedämmert, und wie er so weg war, hat seine Hand zu zucken angefangen, und da war gerade erfreulicherweise ein Stift drin und ein Blatt Papier lag da, und so nach einer halben Stunde ist er wieder wach geworden und hat gesagt, habe ich den halben Römerbrief geschrieben? So nicht, sondern Menschen in ihrer Originalität, gebraucht vom Heiligen Geist. In ihren Worten, die sie hatten, aber eingegeben, geleitet vom Geist Gottes, was sie sagen sollten. Das ist das Entscheidende. Darum unterscheiden sich auch die einzelnen Bücher. Wir bleiben jetzt im Neuen Testament. Die Paulusbriefe, die sind manchmal schwierig zu verstehen. Also sagt mir keiner, das könnte man lesen wie Karl May. Bei dem ist es einfach. Da kommen die Indianer, schreien und Kalb und was weiß ich und Marterpfahl. Das kann man so weglesen. Aber den Paulus, da muss man schon sich wirklich hineingraben. Wirklich. Der Markus ist viel leichter verständlich. Der schreibt eine einfache Sprache. Johannes ist wieder ein ganz anderer, das ist ein gereifter, älterer Mann, als er sein Evangelium schreibt und hat viel auch vom Hintergrund her mit drin. Jeder in seiner Originalität und Eigenart, aber getrieben, gebraucht vom Heiligen Geist. Und jetzt noch ein ganz wichtiges Wort, Römer 10, Vers 17. Das können wir vielleicht auswendig, das müsst ihr euch unbedingt merken. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Da merkt ihr, wie wir festgelegt sind in unseren Worten. Was heißt bei uns Predigt? Aber wo geschieht Predigt? Zunächst mal in der Kirche. Der Pfarrer predigt nicht zweimal, sprichwörtlich. Predigt, das heißt, wenn einer redet und die anderen hören zu, ob das nun in der Gottesdienst der Kirche ist, in der Gemeinschaft, schon im Hauskreis oder wo das ist, in der Bibelstunde. Hier steht aber viel allgemeiner, Der Glaube kommt aus dem Akoe. Akoe, das heißt deutsch übersetzt, aus dem Hören. Aus dem Hören. Das, was ich höre, das kann nun Predigt, dieses Hören kann sein, wo einer dem anderen etwas sagt. Das kann auch sein, wo ich morgens oder abends vor meiner Bibel sitze und ich höre ja durchs Lesen. Es geht ja ein in mich. Also aus dem Hören kommt der Glaube. Das, was mir gesagt wird. Und dieses Hören hat seinen Grund, sagt Paulus, im Wort Christi. In der Bibel. So kommt ein Mensch zum Glauben. Der Glaube kommt, so können wir jetzt diese Kette abgekürzt sagen, der Glaube kommt aus dem biblischen Wort, da entsteht er. Noch einmal Petrus, 1. Petrus 1, Vers 23, da sagt er, wir sind wiedergeboren aus dem Wort der Wahrheit. Das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Der Glaube kommt aus diesem Hören. Wir hören dazu noch Jesus selber, Lukas 10, Vers 16. Da wird diese Kette angefangen. Lukas 10, Vers 16, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Das ist die Grundlage. Der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem biblischen Wort, wie es durch die geistgetriebenen Zeugen auf uns gekommen ist. Nicht anders kommt der Glaube. Durch das Wort. Das ist die wichtigste Qualität des Wortes. So, jetzt machen wir hier eine Pause. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wir sind wiedergeboren aus dem Wort der Wahrheit. Das heißt, das biblische Wort hat eine schaffende Kraft. Wo kommt das zum ersten Mal vor, dass das Wort Gottes eine schaffende Kraft hat? Der Schöpfung. Da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Und dann hat er sich in seine göttliche Werkstatt zurückgezogen und hat da lange gebastelt und schließlich wurde es Licht. Da hat er die Sonne gemacht und so. Nein, und Gott sprach, es werde und es ward. Das Wort Gottes ist ein herstellendes Wort. Gott braucht keine Werkstatt. Wir lesen dazu Psalm 33, Vers 9, das ist eines der wichtigsten Worte Gottes, wo über die Art des Wortes Gottes Auskunft gegeben wird. Psalm 33, Vers 9. Ich muss selber lesen, weil wir so viel sind, wenn sonst einer liest, hört man es nicht. Da heißt es, falscher Psalm, Psalm 33, Vers 9, wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Das Wort Gottes ist ein herstellendes Wort. Wir haben nur an einer Stelle oder an einigen Stellen bei uns in unserem menschlichen Reden. Unsere Worte sind was, wenn wir reden? Oh, neu, wir sagen da gute Sache. Unser Reden ist von der Art her, was ist das für ein Reden? Menschlich, aber wie sagt man? Ihr seid zu fromm, was ist das, unser menschliches Reden? Was? Nein. Was ist unser Reden, was haben wir für eine Art? Bitte? Nein, wir reden doch von der Informationsgesellschaft. Wenn wir reden, ist in der Regel Information. Wir wollen dem anderen etwas sagen. Aber herstellen können wir mit unserem Reden nichts. Wir können dann, das ist richtig, wir können plappern, schwätzen, was weiß ich alles, aber menschliches Reden transportiert Information. Das ist so das Normale bei uns. Und dann die Information, ich sage zu meinem Sohn, wenn ich zu ihm rede, ich transportiere jetzt seine Information, Markus, sei so gut und räum deinen Teller weg. Da geschieht noch nichts. Sondern jetzt ist erstmal eine Information gegeben. Jetzt muss er etwas tun. Zu unseren Informationen, da braucht es immer ein zweites, das was getan wird. Das braucht Gott nicht, sondern so er spricht, so geschieht's. Wir haben es in einem Märchen. Tischlein, deck dich, der setzt sich an den Tisch und sagt, jetzt hätte ich gern ein Schweinsbrot mit Knädel. Bumm, steht's da. Das ist eine fromme Wunschvorstellung. Wäre jede Hausfrau dankbar, gell? Sie könnte so ein herstellendes Wort sagen. Das wäre klasse. Nein, wir transportieren Informationen, dann braucht es ein Tun. Achtung, es gibt auch einige menschliche Rede, die ist nicht nur Information. Nehmen noch mal das Beispiel, die zwei in der lauen Maiennacht. Und sie flüstert ihm dann zu, ich liebe dich. Ah. Das ist zunächst eine Information. Das genügt. Nein, nein, das ist ja das Wichtige. Da braucht er nichts tun, sondern da stellt jetzt in ihm was her. Sein Herz erglüht. Wenn er jetzt das so macht und sagt, das ist jetzt eine gute Information. Kurz, prägnant, grammatikalisch völlig richtig, Subjekt an der richtigen Stelle, Prädikat, leicht behältlich, das schreibe ich mir in mein Tagebuch. Wenn ich das Mädchen wäre, würde ich sofort sagen, nee, mit dem nicht. Ade, auf Wiedersehen. Dieses Wort stellt etwas her. Und so ist das Wort Gottes in seiner ganzen Qualität. So er spricht, so geschieht's, so er gebietet, so steht's da. Ein zweites dazu, Römer 4, Vers 17. Da wird es sogar noch vertieft, da heißt es, er ruft das, so heißt es am Schluss von diesem Vers, der ruft dem, das nicht ist, dass es ist. Gott muss nicht aus Bestehendem schaffen, Gott kann aus dem Nichts schaffen. Römer 4, Vers 17, der Schluss, der die Toten lebendig macht und ruft, das, was nicht ist, dass es sei. Das ist ein ungeheurer Satz. Wir brauchen, wenn wir etwas machen sollen, dann brauchen wir immer zuerst Material dazu. Gott braucht kein Material. Das ist die Art des Wortes Gottes. Wo das Wort Gottes geredet wird, hörbar wird, da hat es Wirkung. Da hat es Wirkung. Von dem können wir ausgehen. Wo das Wort Gottes gesagt wird, hat es Wirkung. Und es hat eine doppelte. Es hat eine doppelte Wirkung. Entweder es stellt in mir etwas her. Es gestaltet mich immer mehr hinein ins Vertrauen. Das geschieht, wenn ich das Wort annehme. Dann geschieht es an mir. Oder, wo ich das Wort höre und mich dem Wort verschließe, da kommt es zur Verstockung. Als Mose im Namen Gottes vor dem Pharao steht, da redet er an, so spricht der Herr, lass mein Volk in Frieden ziehen. Jetzt hat der Pharao eine einmalige Chance. Er hört direkt das Wort Gottes. Und dann heißt es die ersten Male, da verstockte er sein Herz. Nachher heißt dann, da verstockte Gott sein Herz. Wo ein Mensch sich zuschließt, verstockt, da wird er verstockt. Eigentlich das griechische Wort, das hier gebraucht wird, aus dem Hebräischen heraus heißt, wir haben es in unserem Fremdwort Skelett erhalten, Skleroo, auf Deutsch verkalken. Verstocken heißt verkalken. Und ist tödlich, gell, wenn unsere Herzadern verkalken, dann stirbt der Mensch. Es gibt ganz arg viele verkalkte Christen. Jetzt meine ich nicht die Herzkranzarterien, sondern die haben so viele Predigten des Wortes Gottes gehört, so oft im Wort gelesen und haben es letztlich doch nicht so an sich herangelassen, dass es sie verändern konnte. Und dann sind sie verkalkt. Und das ist äußerst gefährlich. Äußerst gefährlich. Ich will es nochmal an dem Beispiel deutlich machen, was das heißt. Verkalken geschieht nur, Verstockung ist kein Schicksal, sondern geschieht nur unter der Verkündigung des Wortes Gottes. Ich morgens aufstehe, gehe ich in die Küche, Kaffeemaschine, Wasser rein, Filtertüte, Kaffee dazu, zudruck den Knopf, gehe ins Bad, bis ich komme, herrlich frisch gebrühter Kaffee. Einige Wochen später, stehe auf, Wasser rein, Filtertüte, Kaffee rein, zu, Knopf gedrückt, bis ich aus dem Bad komme, es tröpfelt. Noch nicht viel drin. Wieder einige Wochen später, Wasser rein, Filtertüte, Kaffee, zu, Knopf gedrückt, im Bad komme, macht nichts drin. Die Kaffeemaschine ist verkalkt, da läuft nichts mehr durch. So ist es, wenn man das Wort Gottes hört und lässt es nicht in sich wirken, schaffen. Du wirkst genau, du bist jetzt in dieser Predigt gewesen. Und da hat der Geist Gottes zu dir geredet, hat gesagt, das gilt jetzt dir. Das sollst und darfst du in deinem Leben weiterkommen, bei deinem so schnell beleidigt sein. Oder was er zu dir gesagt hat. Und du merkst genau jetzt unter diesem Hören des Wortes Gottes, ja, das gilt mir. Und das soll in meinem Leben sich verändern. Und du bittest, Herr, hilf mir dabei und mach das, dass das bei mir aufbricht, dass ich das wirklich ändere. Oder dass ich das, was du mir jetzt gezeigt hast, dieses böse Wort gegen meine Frau, dass ich nachher gleich sage, du vergib mir Entschuldigung. Und dann gehe ich aus der Kirche raus oder aus der Gemeinschaftsstunde und dann kommt so vieles andere und dann denke ich, oh, das ist jetzt so wichtig, was wird jetzt so blöd sein? Entschuldigung, sage, die war doch blöd. Und bis du daheim bist, weg ist, weg ist. Das Wort hat an dir gewirkt und du hast nicht wirken lassen und jetzt verkalkt es. Das nächste Mal ist es schon schwieriger, schon schwieriger. Jesus erzählt den gleichen Vorgang in diesem ungeheuer einprägsamen Beispiel vom vierfachen Ackerfeld. Unfruchtbar, verstockt, das Wort hat Wirkung. Jetzt geht es um die Frage, wie trifft uns dieses Wort? Wie ist es für uns verbindlich? Erster Satz dazu. Das biblische Wort ist zunächst zeitgebundenes Wort. Sagen wir ganz ungeniert. Der Paulus hat an die Römer geschrieben. Und der Petrus an die Gemeinden in Kleinasien. Und Jesus hat zu seinen Zeitgenossen, die um ihn herumstanden, geredet. Das heißt, wenn wir dem biblischen Wort, wenn wir es wirklich verstehen wollen, müssen wir die Frage nach dem Verfasser, nach dem Ort, nach der Zeit und nach der Absicht stellen. Anders geht's nicht. Wir müssen zunächst einmal für uns festhalten, was ist da zu wem gesagt, wann. Dann heißt es zum Zweiten, wir müssen genau lesen. Nämlich das, was da steht. Die Bibel ist so wörtlich wie möglich zu verstehen. Dass wir uns nicht drum herum drücken und sagen, ja, das könnte ja auch anders heißen oder so, oder aus dem Kopf zitieren, sondern wir lesen ganz genau, was steht denn da? Das sind einfache Dinge jetzt. Wir können dann nicht mehr sagen, ja, wir feiern jetzt das Fest der heiligen drei Könige. Das ist doppelt gemoppelt. Es steht nicht da. Es steht weder da, dass es drei waren, noch dass es Könige waren. Heilig sowieso nicht, ja, aber in dem Sinn, dass wenn sie Jesus anbeten, geheiligt sind, würde ich es gelten lassen. Also, drei, das folgert man aus den Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe, dass es drei gewesen wären. Könige waren es nicht, sondern man muss das einfach nachlesen. Der Luther übersetzt Weise, aber ganz wörtlich steht hier Magioi und das heißt wörtlich übersetzt Sterndeuter. Da wird einem erst bewusst, was hier geschieht. Da kommen Menschen in einem tiefen Aberglauben und finden zur Anbetung Jesu. Da wird das Wunder einem erst bewusst. Ich sage so ungeniert, wer die Bibel liest und wirklich verstehen will, braucht Hilfen dazu. Der braucht Hilfen dazu. Das geht nicht aus uns. Bitte. Matthäus 2. Die Weisen aus dem Morgenland. Die ganze Geschichte. Ich nenne ein ganz arg hilfreiches Hilfsmittel, das jeder eigentlich haben sollte und wo wirklich die biblischen Texte tief verstehen kann. Das ist das Bibellexikon von Rienecker. Das gehört für mich eigentlich zur Grundausstattung. Wenn da steht Weise, dann brauchst du beim Rienecker nur nachschlagen unter dem Stichwort Weise. Und der erklärt das und sagt, im Urtext steht Magioi, das sind Sterndeuter. Und diese kommen aus babylonischen Gefilden. Und dann verstehe ich das, was da geschieht. Wir können vieles von dem, weil es 2000 Jahre von uns weg ist oder sogar noch länger im Alten Testament, nicht auf Anhieb verstehen. Wir brauchen Hilfen. Dazu bezahlt ihr Theologen, gell? Dass die ausgebildet werden und dass sie der Gemeinde Hilfe geben zum Bibelverständnis. Seht nicht gleich negativ. Da macht jeder seine Erfahrungen ab. Ich nenne ja deshalb auch jetzt zuerst den Rienecker. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt euch die Kommentare zum Beispiel von Bultmann kaufen. Habe ich nicht gesagt. Dieses Bibellexikon von Rienecker kann man nachkaufen. Ist sogar ziemlich preiswert jetzt. Also das gehört in die Hand eines jeden Bibellesers. Das muss man beim Hänzler fragen, ich weiß der Verlag nicht genau. Ich glaube, Calver Verlag. Bitte? Frau Ogger, wenn Sie, bei der Frau Ogger kann man das bestellen, also es gehört ganz dringlich in die Hand eines jeden Bibellesers. Rienekers Bibellexikon. Wer ein bisschen mehr anlegen will, ein bisschen mehr graben will, der sollte und kann sich für die einzelnen biblischen Bücher sogenannte Kommentare, wo die ausgelegt werden, kaufen. Es gibt eine Reihe im Hänzler Verlag, die sogenannte Edition C. Das sind alle 27 Bücher des Neuen Testaments ausgelegt, Wort für Wort und Satz für Satz. Und fürs Alte Testament gibt es jetzt neu die Wuppertaler Studienbibel Altes Testament. Ich nenne diese zwei Kommentare ein und sage, wenn wir nicht wirklich im Wort graben, und jetzt geht es auch darum, wenn wir es anderen weitergeben, erliegen wir schnell unseren ihr Meinungen. Bibellesen erfordert Anstrengung. Den Wortlaut und die Wortbedeutung. Die Luther-Übersetzung ist wirklich eines der überwältigendsten Geschenke, das Gott uns Menschen in deutscher Sprache gegeben hat. Die reicht völlig aus, damit wir verstehen, was zu unserem Heil und Segen notwendig ist. Aber wenn wir hineingraben ins Wort, müssen wir auf die Ursprachen zurück. Und die sind in dem Lexikon und in den Kommentaren entschlüsselt. Wir sollten auch dann sehr unterscheiden, was ist jetzt eigentlich buchstäblich gemeint und was ist sinnbildlich gemeint. Ich habe mich mal so, bin ganz in Verlegenheit gekommen bei einer Israelreise da am Anfang, als jemand gesagt hat, ja, jetzt zeigen Sie uns doch bitte die Herberge vom barmherzigen Samariter. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, wo die steht, schauen mal. Und dann ist mir einfach gesagt, ich kann Ihnen nicht zeigen, Jesus hat ein Gleichnis erzählt. Ein Gleichnis, ist eine Gleichnisgeschichte. Heute steht dort irgendwo auf dem Weg nach Jericho so ein altes Haus, das sagt man, das sei die Herberge zum barmherzigen Samariter, aber es ist gleichnishaft gemeint. Schwieriger wird schon, gell? Wenn dich deine rechte Hand ärgert, so haue sie ab. Das wörtlich zu verstehen. Ja, wir sagen es halt nein, weil es bequem ist für uns. Ich lasse mal ganz offen, wir wollen da nicht weitergehen. Wenn dich dein rechtes Auge ärgert, so reiß es aus. Wie sind diese Sätze Jesu in der Bergpredigt zu fassen? Buchstäblich oder haben sie eine übertragene Bedeutung? Da muss man schaffen dran, graben dran. Wir müssen wissen, wie sah damals das Leben aus der Zeit Jesu. Wenn ich den Kindern erzähle, in der ersten oder zweiten Klasse, dann kamen vier Leute und haben da einen gebracht, auf dem Bett getragen und aufs Dach und haben das Dach aufgedeckt in dem Haus, wo Jesus war. Dann sagen die sofort, Herr Pfarrer, das geht doch gar nicht. Dann sage ich, warum nicht? Hat die Rutsche doch runter. Da haben die recht. Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, zur Zeit Jesu, bis heute noch in diesen Ländern, ist das normale Dach das Flachdach. Aber ihr wisst auch nicht, überlegt euch einmal, wenn das ein Betondach ist, die hätten ja einen Schlagbohrer oder wie das heißt da gebraucht. Was ist denn das für ein Dach, dass die das aufdecken konnten? Bitte? Lebensräume, ihr müsst es wieder mal sehen, in alten Häusern, so sind ja die Wände und die Decken gemacht, ein Stab mit Stroh umwickelt, mit Lehm und dann rein und dann mit Lehm verputzt. Das mussten die oben nur ein bisschen den Lehm wegkratzen und die einzelnen Wickel rausnehmen und dann konnten sie ihn runterlassen. Wir müssen wissen, Paulus und Silas sitzen im Block. Welchen Block? Was ist ein Block? Und sogar noch die Füße. Ja. Muss man alles, das muss man wissen, damit man das versteht, was hier gesagt wird. Wenn Jesus das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld erzählt, dann sagt man, das ist ja komisch. Also der, wo da sät, der ist nicht ganz sauber. Der sät auf die Steine, unter die Dornen, der sät auf den Weg und dann auch ein bisschen auf der rechte Acker. Der hat vorher recht Dudelkett, der weiß nicht mehr, was nachschmeißt. Ja, man muss wissen, im Israelland liegen die Felder über die Hitzezeit von April bis Ende August brach und da geht man natürlich, da werden Wege drüber gebaut und da wachsen die Dornen in der Hitze auf, die Steine, das, die Dettinger oder die anderen wissen, wie viel Stoß es auf dem Acker haben kann, die liegen da und dann sät der Sämann, bevor gepflügt wird und dann wird erst untergepflügt. Es ist also durchaus realistisch, was Jesus erzählt. Jeder hat im Israelland das sofort verstanden, aber bei uns sagt man, irgendwas kann nicht stimmen. Weil bei uns pflügt man zuerst und dann sät man. großer Unterschied. Das heißt, wir müssen uns mit dem beschäftigen. Alles das kann man im Rieniger Lexikon nachlesen. Jetzt mache ich noch einige einzelne Fragen. Erste Frage, bleiben wir bei dem. Wie kann sich der Manfred Frasch herausnehmen, wenn er sagt, er sei ein Christ und nimmt die Bibel für sich verbindlich, der sich jeden Morgen rasiert? Es steht eindeutig in der Schrift, du sollst dir dein Haar nicht rundherum abscheren, sondern rundherum stehen lassen, so wie wir es haben. Warum tut er das? Warum darf er sich rasieren oder ist er hier ungläubig? Ich sehe so viele Ungläubige, aber einige Gläubige und einige Viertels mit dem Schnauzer. So, es geht um die ganz wichtige Frage, wie verbindlich ist das Alte Testament für die neutestamentliche Gemeinde? Ich nenne drei Kriterien. Erstens, alles, was im Alten Testament das Volk Israel direkt anspricht, betrifft. Das kann für uns so nicht verbindlich sein, wir sind nicht Israel. Da gehört zum Beispiel die Frage der Tracht drunter. Gott sagt seinem Volk, ihr sollt das Haar nicht rundherum abschneiden, weil alle die Völker drumherum sich rasieren und die Haare als Opfergabe ihren Götzen bringen. Das sollt ihr nicht machen.
Ich habe da noch eine Frage dazu. Es gibt ja auch im Jesaja-Text direkt zum Volk Israel gesprochen. Da müssten wir ja, das dürfen wir das nicht für uns in Anspruch. Oder?
Ich meine jetzt zunächst einmal in den geschichtlichen Büchern diese Texte. Aber wenn es zum Beispiel heißt, das Wort fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das gilt alttestamentlich Israel, aber wie oft sagt das Jesus im Neuen Testament? Es wird im Neuen Testament für seine Gemeinde wiederholt. Darum gilt es für uns. Aber wir können nicht bruchlos übertragen, was zu Israel gesagt ist, auf uns. Das gilt zum Beispiel auch für die Frage der Beschneidung. Für viele Dinge, die Israel in besonderer Weise vor seinen Gott stellen. Zweitens, was vom Land Israel gesagt ist, ist für uns so nicht verbindlich. Wir leben nicht im Land. Da kommen viele Gesetze der Ernte, Gesetze und was da alles gilt, die sind für uns nicht verbindlich. Und drittens, alles, was vom Tempel gesagt ist, mit dem Tempel zusammenhängt, ist für uns nicht verbindlich. Wir haben keinen Tempel. Da gehören nun die ganz großen Gebiete, zum Beispiel der Reinheits- und Speisegebote dazu. Das müssen wir für uns nicht übernehmen. Wenn ich sage, das ist für uns nicht verbindlich, dann heißt das nicht, das ist unwesentlich vergangen. Das hat eine ganz große Lernfunktion für uns, vorbildhaft, was zum Beispiel Gott über die Landverteilung sagt. Das ist eine Sozialordnung, die ist unübertroffen. Jede Sippe bekam so viel Land, dass sie ausreichend davon leben konnten. Und haben die einen, die haben es runtergewirtschaftet, dann mussten sie es verpachten oder verpfänden, verkaufen. Alle 50 Jahre im großen Halljahr wurde die ursprüngliche Ordnung wiederhergestellt. Und spätestens die nächste Generation konnte, wenn der Vater haben und war versoffen hat, konnte bei Null wieder starten und beginnen. Ist vorbildlich. Ist vorbildlich, wie das Gott ordnet. Deshalb konnte es im Israelland nie übermäßig reichen und nie übermäßig Arme geben. Mindestens alle 50 Jahre wurde der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Er wurde auch zunächst in der Zeit der Könige und später noch, heute natürlich nicht mehr. Da wird es alles nur symbolisch vollzogen, leider. Oder vieles. Es ist vorbildlich bis hin zu den Speisegesetzen. Ich werde oder wurde über Jahre hinweg von einem lieben Christen bombardiert mit der Anfrage, ich müsste unbedingt predigen, dass man kein Schweinefleisch essen darf, das sei fürchterlich und im Alten, im Gesetz steht das schon und alles. Ich habe ihm dann immer freundlich geantwortet und gesagt, das sehe ich jetzt nicht als meine Aufgabe, ein Ernährungsberater zu sein, aber dass zum Beispiel übermäßiger Fleischgenuss, dass hinter den Speisegeboten und reinen und unreinen Tieren auch gewisse Gesundheits- und Hygienevorsorge steht, ist unbestritten. Das für uns kann vorbildhaft sein. Ich nehme jetzt eine Stelle, die ist im Pietismus beliebt, 5. Mose 22, Vers 5. Da steht, eine Frau soll nicht Männerkleider tragen. So wird sie in der Regel zitiert, aber dann geht es ja weiter. Und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen, denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Also bei uns im Pietismus wurde das zur Hosenfrage gemacht. Das ist falsch. Wie unterscheiden sich Männer- und Frauenkleider im Orient? Haben die Männer die Hosen an und die Frauen die Röcke? Nein, das ist so, wie wir gekleidet sind, gell, dass wir das auch mal wissen, das kommt aus der Mode vom Hof Ludwig des 14. Da wurden die Hosen erfunden, die engen. Wie sind Frauen- und Männerkleider im Orient unterschieden? Beide tragen das lange, den ganzen Körper bedeckende Gewand. Ja, die Frauen haben auch einen Gürtel, wo sie bei der Arbeit, dass es sich nicht so behindert. Nein, sie unterscheiden sich zunächst einmal im Schnitt. Das Männergewand ist enger anliegend, das Frauengewand ist weiter, ist verhüllend. Das ist der Unterschied. Das Männergewand ist figurbetonter, das Frauengewand ist figurverhüllender, damit die Frau geschützt ist vor dem entehrenden Blick. Das ist der einzige Hintergrund. Und hier steht nun, wenn eine Frau Männerkleider anzieht, also solche Kleider, die ihre ganze Figur zur Geltung bringen, das seien ihr Weg, Gräuel. Wir haben es letzte Mal gesagt, es ist kein moralischer Begriff, das ist ein Irrweg. Dahinter steht, dass, da muss man jetzt die Umwelt kennen, dass das zum Beispiel bei den Götzenfesten allgemeiner Ritus war. Da wurden ja auch geschlechtliche Orgien gefeiert, die Götterhochzeit von Menschen vollzogen und die haben sich dabei ein Stück angestachelt, dass die Frauen die figurbetonten Gewänder angezogen haben und die Männer grad verhüllt. Und so das Begehren angestachelt wurde. Gott sagt, nein, so nicht. Das heißt, dieser Satz ist keine Hosenfrage, sondern es geht darum, dass die Frau sich so kleidet, dass sie nicht, ich sage es mal ganz ungeniert, ihren Körper zur Schau stellt und somit geschützt ist vor dem entehrenden, begehrlichen Blick. Das ist der Hintergrund. Und da haben wir, das kann jetzt jeder für sich entscheiden, auch jede Frau, wie sie sich kleidet.
Es steht auch in dem 2. Vers 9 des Stolé, was heißt das?
Das habe ich jetzt gerade nicht drauf. Stolé.
Stolé, genau.
Auch das Überkleid, ja. 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 Also um diese Frage geht es, lasst uns nie zur Hosenfrage machen, wo man dann gesetzlich wird. Eine Frau, die Hosen anzieht, ist fürchterlich oder so. Sondern es geht um die Grundaussage, ich kleide mich so, dass ich mich nicht zur Schau stelle. Im Übrigen für Frau und Mann. Gell? Zweite wichtige Stelle, 1. Korinther 11, Vers 5 und die folgenden. Jetzt geht es ums Kopftuch. 1. Korinther 11, ich nehme bewusst solche Stellen, wo immer wieder umstritten sind. Erster Korinther 11, Vers 5 und die folgenden, da heißt es, eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie doch das Haar abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, wenn sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Darum, heißt in Vers 10, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Also auf jeden Fall ist nicht eine Frage des Schleiers. Das Wort Macht, Exousia, wir können es heute nicht mehr genau erforschen, was das war, was das heißt. Es kann wohl, hier steht ja dabei, kleingedruckt, Macht bedeutet wohl Schleier, ist eine Auslegungsfrage. Wichtiger als das Ganze ist aber, dass hinter dieser Frage, da geht es ja auch um kurze Haare, Pietistinnen erkennt man ja in der Regel am Gnoden, sagt man, weil sie die Haare nicht schneiden. Das ist jetzt ganz wichtig, das sind Sittefragen, nicht Heilsfragen. In Vers 16 sagt der Apostel, ist jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben. Die Gemeinden Gottes auch nicht. Das heißt, die Frage der Haartracht und die Frage des Kopfbedeckens ist eine Sittenfrage. Damals war es so, die züchtige Ehefrau und Hausfrau hat lange Haare getragen. Die Konkubinen, das war ja offiziell erlaubt, dass ein Mann eine Gespielin haben konnte, haben sich die Griechen geleistet, die waren kenntlich an dem, dass sie kurz geschnittene Haare hatten. Und die Prostituierten, die waren gehalten, ihr Haupt zu scheren, damit man sie gleich erkannte. Also so war eine Frau kenntlich. Die Ehefrau und Mutter, die langen Haare, die Konkubine, die Gespielin, die Mätresse mit kurzen Haaren und die käufliche Frau, geschorene Haare. Jetzt ist deutlich, warum der Apostel das sagt. Eine Frau soll sich die Haare nicht abschneiden. Sie wird äußerlich sofort unkenntlich. Sie wird unkenntlich. Man vermutet sofort, ist eine, mit der kannst du was anfangen. Ja. Nicht im Israelland, sondern im griechischen Umkreis. Im Israelland nicht, im griechischen Umkreis. Paulus schreibt hier an die Korinther, nach Korinth. Im Israelland gelten andere Regeln. Also muss man heute sagen, an was ist heute eine ehrbare Frau kenntlich? Nicht unbedingt an den kurzen Haaren, auch nicht an den langen Haaren, sondern bei uns ist eine verheiratete Frau kenntlich am Ehering, so wie der Mann. Auch ohne Ring ist sie unverheiratet. Viele ziehen, jetzt rede ich von den Männern, wenn sie so zur Disco gehen oder so, den Ehering weg und stecken ihn in die Tasche. Dann sind sie frei zum Anbandeln. Das ist bei uns zum Beispiel ein Zeichen, das ist bei uns Sitte. In Indien muss man, wenn man schauen will, ob eine Frau verheiratet ist, bei den meisten Frauen ins Gesicht schauen. Da haben sie den sogenannten Delek, den roten Punkt. Bei Stammesfrauen muss ich auf die Zehen schauen, weil die tragen den Ehering am Zehen. Das sind verschiedene Sitten. Aber es ist keine heilsentscheidende Frage, sondern es ist eine Frage der Sitte. Andere Fragen, da sagt der Apostel Paulus, dies aber muss ich befehlen. Dies ist ein Wort vom Herrn. Das ordnet er direkt. Das müssen wir sehr unterscheiden. Was steht da und was steht nicht da? Da gibt es viele unnötige Verletzungen und Kämpfe, wenn man das nicht unterscheidet. Im gleichen Kapitel, Kapitel 11, Vers 17, da geht es um die Frage, wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, da sagt er, dies aber muss ich befehlen. Jetzt geht es nicht mehr um Sitte, sondern jetzt geht es um verbindliche Gemeindeordnung. Die ist auch für uns verbindlich. Da also sitzt der Punkt. Wie verbindlich ist das Wort Gottes? Das Wort Gottes zielt auf Wachstum und Veränderung in unserem Leben. Und immer dort, wo das in meinem Leben geschieht, Achtung, hör drauf, lass es wirken in dir, dass es nicht zur Verstockung kommt. Nimm dieses Wort für dich ganz persönlich. Der Geist Gottes redet zu uns persönlich und will in unserem Leben ansprechen. Wir merken das ganz genau, das kann jeder sagen. Ich kann dir es nicht sagen, wo dich anspricht, aber du merkst. Und dann sollten wir dieses Wort befolgen, dass wir gleich drüber die Hände fallen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du persönlich mich jetzt angesprochen hast. Hilf mir dazu, dass das jetzt nicht wieder versurrt, dass ich es nicht verschwätze, dass ich es nicht verdränge. Ich muss aber auch schauen, wenn ich auf das Wort Gottes höre, wie es gemeint ist. Letztes Beispiel, der Karl und die Marie morgens, und dann kommt er, hat seine Bibellese gehalten und sagt er, Marie, pack zusammen, wir gehen. Sagt sie, ja Karl, was hast du denn heute Morgen? Ja, sagt er, hast du nicht gelesen, heute Morgen steht im Losungswort, geh heraus aus deinem Vaterland und aus deinem Vaterhaus. Jetzt packe mir zusammen. Das ist gesagt zunächst zum Abraham und trifft ihn ganz persönlich und handelt an ihm. Das ist keine Verpflichtung für jeden von uns, sondern es kann sehr wohl sein, dass es unter den vielen, die an diesem Morgen dieses Losungswort lesen, dass es einen trifft, der schon lang in sich weiß, ich sollte eigentlich ganz in den Dienst gehen. Und dass der es dann packt, unter diesem Wort. Der Herr redet persönlich an. Aber nie, dass das allgemeines Gesetz ist. Es geht um dieses persönliche Hören. Und wenn du das merkst in deinem Leben, dann lass es auch rein und lass es an dir wirken, dass es verändert und aufbricht und dass dein Leben weiter wächst. Sonst kommt es zu dem, dass wir abgestumpft werden. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, und das ist das größte Wunder überhaupt, durch so viele hundert Jahre bis heute, hat dein Wort schon damals in Israel jetzt für uns eine neuschaffende Kraft. Du redest uns an. Du redest ganz persönlich hinein in unser Leben. Was du sagst, das soll uns verändern und gestalten, unser Leben füllen und wachsen lassen zu dir hin. Wir loben dich darüber. Du weißt aber auch, wie oft wir es versurren lassen. Wie wir es hören und sind tief berührt und dann decken wir es wieder zu, legen es weg. Bitte vergib uns. Wir wollen ganz neu Hörer deines Wortes sein, wo es zum Tun kommt dann, dass wir dir immer brauchbarer und dir immer ähnlicher werden. Amen.